Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es soll heute gehen um das Gericht Gottes, also ein auf ersten Blick jetzt nicht so pralles Thema, wo wir sagen, juhu, ne? Sondern wo wir uns ein bisschen dran gewöhnen müssen. Aber es ist ja so, dass die Bibel und Jesus selber uns nicht im Unklaren lassen darüber, dass alle Menschen aller Zeiten und aller Orten einmal vor Jesus als Richter stehen werden, auch du und ich, und zwar jeder allein. Ohne Ehefrau, ohne Ehemann, Mama, Papa und so, jeder für sich allein. Wir können auch mal eben das Bild zeigen, nämlich Jesus als der Richter, und er wird immer dargestellt, also einmal mit der rechten Hand, die Hände und Füße sind durchbohrt, der Gekreuzigte wird der Richter sein, und mit einer Hand empfängt er die Leute und mit der anderen macht er ein bisschen so, ne? Und er ist der Erhabene auf dem Thron. Er wird der Richter sein. Er kam vor 2000 Jahren. Ist der Ton klar? Ich habe immer den Eindruck, das wackelt ein bisschen. Ist okay? Gut. Der Richter wird Jesus sein. Er kam vor 2000 Jahren auf die Erde, um die Menschen zu erlösen, quasi inkognito. Denn man hat nicht erkannt, dass er der Sohn Gottes ist, weil er ein Mensch war wie Sie und ich. Er starb. Den Opfertod am Kreuz zur Erlösung für die Menschen. Aber noch einmal wird er nicht kommen in Schwachheit, sondern, so wird es in der Bibel gesagt, in Herrlichkeit. Und alle werden ihn sehen und er wird kommen auch als Richter in Herrlichkeit. Er sagt es selber in dem Gleichnis, das wir gehört haben: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und Paulus schreibt, dann werden wir alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Das Kriterium bei diesem Gericht wird sein, wie wir mit ihm umgegangen sind. Das wird für alle Menschen gelten und für uns als seine Gemeinde insbesondere wird die Frage sein, waren in unseren Taten und Worten und Gedanken, waren die transparent für ihn, für seine Liebe und seine Wahrheit. Und dann wird die Zeit der Wahl von unserer Seite aus, wir können uns ja jeden Tag neu entscheiden, wie wir leben, wird die Zeit der Wahl beendet werden und es kommt zur Entscheidung. Es wird Menschen geben, auch das wird gesagt, die in sein Licht gehen und andere, die in die ewige Finsternis gehen. Das ist ein endgültiges Urteil, es wird etwas geteilt. Schon allein das erschüttert unser Herz. Man kann es wegrationalisieren, in der Theologie wird das wegrationalisiert, aber ich traue mich das nicht, weil ich mich Jesus verpflichtet fühle, auch wenn ich es gerne anders hätte. Und es erschüttert unser Herz, sich das nur vorzustellen, und es sollte uns auch erschüttern. Die einzige und wichtige Frage, und darum soll es auch heute stärker gehen, nicht was passiert mit den Völkern und mit den anderen, sondern wo bin ich? Also das ist ja die Frage, wo denke ich, werde ich sein? Und Jesus warnt sehr davor, andere zu richten. Er sagt, richtet die anderen nicht. Kümmere dich um deinen Nachbarn, deine Nachbarin und so weiter. Aber wir sollen unser Herz richten lassen, ausrichten lassen auf ihn. Lasst uns vor Augen halten, keiner huscht irgendwie in den Himmel. Was ja die verbreitetste Vorstellung aller ist. Alle kommen in den Himmel. Ich habe noch kein einziges Trauergespräch geführt, wo das bezweifelt wurde. Alle, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber ich sage, alle wird, also ich kann das nicht sagen, wer da reinkommt. Ich lobe keinen in den Himmel und weise keinen in die Hölle. Aber Jesus wird es beurteilen. Keiner kommt an ihm vorüber. Alle Mächtigen der Welt nicht, Gott sei Dank, aber auch alle Ohnmächtigen nicht. Auch Gott sei Dank. Mohammed nicht und Siddhartha Gautama, der Begründer des Buddhismus, auch nicht. Es wird sich herausstellen, nicht alle Religionen sind gleich, sondern sie werden sich vor ihm verantworten müssen. Und du und ich auch nicht. Wir kommen auch nicht einfach so vorbei. Jesus wird richten und alle anderen Vorstellungen werden sich dann spätestens als eine Illusion herausstellen. Alle selbstgemachten Vorstellungen von netten Orten nach dem Ort werden als Illusion offenbar, auch alle anderen Vorstellungen von der Auflösung ins Nichts. Auch unsere Vorstellung von Gut und Böse und wer den Himmel verdient hat und wer nicht, müssen nochmal von ihm geprüft werden. Das griechische Wort für offenbar werden in unserem Wochenspruch meint, offenbar werden, müssen alle offenbar werden, völlige Demaskierung. Wir laufen ja mit unseren Masken rum, auch echt zum Glück für andere manchmal, muss man sagen. Und Enthüllung aller Heimlichkeiten, völlige Desillusionierung, man könnte auch sagen endgültige, in einem Wortspiel, endgültige Enttäuschung, das Ende aller Täuschungen, den wir auch oft aufsitzen, auch ich. Und wir können immer nur bitten, Herr, reiß du alles auch aus meinem Herzen, wo ich einer Täuschung aufsitze. Machen wir uns heute bewusst, dass es wahr ist, was bei jeder Beerdigung an der offenen Grabstelle gesagt wird. Jesus wird ihn, sie auferwecken an seinem Tag oder am jüngsten Tag. Er sei ihm, sei ihr gnädig im Gericht. Ich sage das immer bei jeder Beerdigung. Gott nimmt durch dieses Gericht ernst, dass wir verantwortliche Wesen sind und dass wir Rechenschaft ablegen müssen, dass unser Tod unsere Vergangenheit auch nicht einfach auslöscht. Es gibt so ein bisschen manchmal die Vorstellung, wenn ich tot bin, dann bin ich irgendwie besser. Nee, mein Tod macht mich nicht besser. Wir kommen dort in der anderen Welt mit allem an, was wir gesagt und getan haben und wie wir sind. Gericht heißt, es wird ernst genommen, also es hat auch etwas Würdigendes, dass ich und du für alles, was wir je zu unseren Lebzeiten, wir haben es gerade in dem alten Lied gesungen, gesagt und getan haben, verantwortlich sind und Antwort zu geben haben. Und das vor Jesus, der bis in die tiefsten Tiefen des Herzens sehen kann, wie es in der Offenbarung heißt, er hat Augen wie Feuerflammen. Ihm sind wir verantwortlich auch für alles, was wir längst vergessen oder verdrängt haben, auch für alles, was wir durch unsere fehlende Gottesliebe gar nicht als Schuld erkannt haben. Ich fürchte, das ist das Allermeiste. Ich weiß nicht, wie es Ihnen damit geht, wenn ich das jetzt hier so sage. Und ich merke, wie soll ich das sagen? Ich muss mich auch daran wieder gewöhnen. Ich muss sagen, auch Herr, das gehört zu meinem Glauben dazu. Ich merke, es geht mir auch jetzt gar nicht darum, Angst zu machen, sondern es ist eine Form von Realitätsbewusstmachung. Also einer, der vorm Abgrund steht, den kann ich auch nicht sagen, geh mal weiter, ist nicht so schlimm. Ne? Also es ist eine Form von Realitätsbewusstmachung. Und ich merke staunend, welche Bedeutung scheinbar mein Leben hat. Mein klitzekleines Leben hier in Halfa jetzt und so. Es hat eine Bedeutung vor Gott. Und ich denke immer nur, ich lebe so, damit ich hier gut durchs Leben gehe. Ne? Meine größte, dann wird der Urlaub geplant. Ist alles nicht schlecht. Ne? Aber es geht um mehr scheinbar als nur, dass ich hier irgendwie gut lebe, sondern ob Gott zum Zuge kommt und ob ich etwas bin für ihn. Gleich beim Kirchkaffee trinken, wenn ich Fußball schaue, wenn ich bete, in der Klasse sitze, Abendbrot esse, also die ganz normalen, stinknormalen Dinge des Alltags, ne? Kommt da Gott durch. Das ist auch eine Form von Würde, merke ich auch. Einige Gedanken zu dem, für was wir verantwortlich sind. Bedenken wir, keine Tat, keine gute und keine schlechte, die du und ich getan haben, kann ungeschehen gemacht werden. Selbst wenn wir böse Taten aufrichtig und tränenreich bereuen, können Tränen unsere Taten nicht wegwaschen. Auch die Zeit kann sie nicht auslöschen. Man lernt vielleicht ein bisschen besser damit zu leben und andere auch, aber sie sind getan und haben Folgen. Ist ja so einfach wie nur was ich sage jetzt. Und bedenken wir, kein Wort, das je über deine und meine Lippen gegangen ist, kann je zurückgerufen werden. Und bedenken wir, wie viel bösartige, verurteilende, beleidigende, verachtende, missachtende Worte wir über andere Menschen geredet haben, über Eltern, Geschwister, Lehrerinnen und Lehrer, die bekommen am meisten Fett weg, über eine Klassenkameradin, über Nachbarn oder Arbeitskollegen, in den ganzen aktuellen Diskussionen, die wir so führen. Jesus sagt deutlich, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Das gute und das böse Wort, das du aussprichst, dringt in das Ohr eines anderen Menschen, nimmt Wohnung in seinem Herzen und wirkt dort, du kannst es nicht mehr verhindern, zum Guten oder zum Bösen. Leider ist es oft nicht so hier rein und da raus. Es gibt diese Bruchlandung im Herzen, zwischendurch, von da nach da. Und selbst wenn du böse Worte bereust, was ja gut ist und Gott schenken möge, bleiben die Wirkungen in den Herzen der anderen. Das bekommt man in der Seelsorge leider, was heißt, ja, bekommt man mit. Merken wir, wie sehr wir Vergebung nötig haben? Wir sind geneigt, sehr lax mit unserer Schuld umzugehen. Die allermeisten, es gibt so ein paar andere Typen, aber die meisten neigen dazu, sehr lax mit der eigenen Schuld umzugehen, mit der von anderen nicht. Uns mit allem Möglichen zu entschuldigen, das machen doch alle, das musste gesagt werden, was ist daran schon so schlimm, wer soll sich nicht so anstellen oder die. Das ist alles vor Gott Schwachsinn. Das Kriterium im Gericht Jesu ist allein und besonders für wir, die wir getauft sind und versprochen haben, in seinem Gehorsam zu leben, entsprechen deine und meine Worte Jesu Liebe und Wahrheit. Wer euch hört, hört mich. Was hören die anderen durch meine Worte? Jesus oder die Abgründe meines Herzens? Und wenn es nicht Jesus entspricht, hilft allein aufrichtige Reue. Ich gebrauche dieses alte Wort. Und dann sieht Jesus deine aufrichtige Reue an und, höre gut zu, vergibt dir jedes böse Wort und jede böse Tat. Und wie tief rührt es an, dass selbst das Böseste, wenn wir es bereuen, uns nicht scheiden kann von der Liebe Gottes. Aber achte darauf, dass du das nicht wie selbstverständlich zur Kenntnis nimmst. Ja, wenn wir Jesus um Vergebung bitten, dann vergibt er wirklich und unsere bösen Worte und Taten werden uns im Gericht wirklich nicht mehr verklagen. Ich spreche das auch den Leuten zu, die in der Beichte kommen, dann sage ich, es wird dich im Gericht nicht mehr verklagen. Glaubst du das? Aber halte dir vor Augen, wie hoch der Preis war, den Jesus bezahlen musste, allein sein Tod kann deine tötenden Worte als Schuld von dir nehmen. Irgendeiner hat es getragen, die Folgen. Er. Ja, es wird wirklich eine großartige Freude im Himmel geben. Wir werden uns freuen dürfen. Es wird eine unbeschreibliche Freude sein. Aber diese Freude ist eine Freude, und wir werden noch in der Tiefe entdecken, was das bedeutet. Eine Freude über das Lamm Gottes, Jesus, durch den wir Vergebung erfahren haben. Wir werden uns wirklich über ihn und seine Gnade wahnsinnig freuen. Ich sagte gerade, aber selbst wenn du es bereust, bleibt die Wirkung in den Herzen der anderen. Das unterschätzen wir manchmal. Noch einmal, es ist gewiss so, dass uns, den Verursachern von Schuld, vergeben wird, wenn wir Jesus darum bitten. Aber auch das gehört zur Wahrheit, dass uns im Gericht noch einmal deutlicher als hier auf der Erde wird, was unsere Worte angerichtet haben. Und zwar die guten Folgen und die schlechten. Gewiss, ich glaube, das wird uns nicht in die Hölle werfen. Wenn wir aufrichtig zu Lebzeiten bereut haben, werden unsere Worte und Taten und auch die Folgen uns nicht mehr verklagen. Aber all das wird uns am Tage des Gerichts noch mehr als jetzt mit einem, ich nenne es mal, heiligen Schmerz erfüllen, wenn wir noch klarer sehen, was wir angerichtet haben. Und es wird auch ein Schmerz sein, ich glaube, es wird so sein, deswegen nenne ich es heiliger Schmerz, wir werden auch erkennen, hätten wir doch mehr geglaubt, mehr seiner Liebe vertraut, auch für uns, hätten wir doch. Wir werden noch tiefer merken, wie sehr wir Jesus nötig haben und wie nötig sein Erlösungswerk war und wie viel Zurechtbringung es von Jesus her bedurfte, Menschen zu schützen, auch in unserer engsten Familie, zu heilen, zu bewahren, die wir durch unsere Worte und Taten beschämt, verunsichert, beleidigt haben und was auch immer. Jesus muss ja auch das zurechtbringen. Es wird unser Herz demütiger machen und mit einer heiligen, dankbaren Freude und unendlichen Liebe zu ihm erfüllen. Wir werden noch tiefer merken, wie verloren wir ohne ihn wären und wie unendlich tief seine Liebe ist. Wir werden merken, nichts, aber auch gar nichts geht ohne diese heilige und wahrhaftige, sich opfernde Liebe des gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Unser Herz wird dann noch tiefer erkennen, wie wir es gleich im Abendmahl singen werden: Würdig das Lamm. Singen Sie das Lied gleich mal ganz bewusst mit. Würdig das Lamm. Und von ihm aus werden unsere Herzen erfüllt. Und dann wird der herrliche Menschensohn von allen Engeln das Ziel seiner Schöpfung durch sein Gericht vollenden. Die ersten Worte der Bibel werden endgültig erfüllt werden. Das sind die ersten Worte der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Die Schöpfung begann mit der Scheidung von Licht und Finsternis. Und zu Beginn der neuen Schöpfung, die beginnt, wenn Jesus kommt, wird das für alle Ewigkeit vollzogen. Es wird kein Grau mehr geben. Wenn alle Menschen vor Jesus stehen werden, dann werden die Finsternis mehr liebten als ihn, endgültig ihr Urteil empfangen. Sie werden vom Licht, man traut es sich kaum zu sagen, ewig geschieden werden. Für alle, die mit Jesus hier schon leben und leben wollen, und da zähle ich uns alle dazu, wird das Licht von der Finsternis in unseren Herzen geschieden werden. Aber wir werden nicht vom Licht geschieden werden. Aber in unseren Herzen wird das vollzogen werden, was jetzt schon beginnt, endgültig. Und die Folgerung für uns kann meines Erachtens sein, was schon im Psalm 139 gebetet wird: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Auf ewigem Wege, also auf den Weg, der jetzt mit ihm gegangen wird und der am Ende Ewigkeit bei ihm, mit ihm weitergegangen wird. Amen.